Das Thema, das uns beschäftigen soll in diesem Gottesdienst, haben wir schon gehört. Es steckt in der Frage, warum machen wir, was wir machen? Und ich möchte zu Anfang gleich erklären, warum mir dieses Thema wichtig ist und wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Vor gut 2 Jahren hat es einen großen Zukunftskongress von unserem Dachverband der landeskirchlichen Gemeinschaften, vom Gnadauer Gemeinschaftsverband gegeben. Das war in Villingen im Sauerland und hatte den Titel Upgrade. Ich bin ziemlich sicher, dass auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Osnabrück dabei gewesen sind. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Jedenfalls in einer der Veranstaltungen ist mir diese Frage begegnet, dass eine junge Referentin sagte, es ist gut, wenn wir ab und zu bei all den vielen Aktivitäten, die wir haben, einen Moment innehalten und fragen, warum machen wir das eigentlich, was wir machen? Nun könnte man in einem christlichen Gottesdienst sagen, die Antwort ist doch eigentlich klar, wir machen das wegen Jesus oder wir machen das für Jesus. Nun muss man dazu sagen, bei solchen Fragen ist die Antwort Jesus meist richtig. Da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort richtig ist. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann kann man feststellen, dass sich vielleicht ganz andere Gründe noch dazwischen geschoben haben, wenn es um die Frage geht, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Ich möchte gern 3 andere Dinge nennen, die mir auffallen. Es kann sein, dass es selbstverständlich um Jesus geht in unseren Gottesdiensten, in unseren Veranstaltungen, aber dass sich immer mehr unter der Hand eingeschlichen hat, dass es auch Gewohnheit geworden ist, weil man in eine Familie hineingeboren worden ist, die zur landeskirchlichen Gemeinschaft gehört. Und da ist man zum Kindergottesdienst mitgenommen worden und dann später ist man zum Gottesdienst mitgenommen worden, oder? Man hat in eine Familie hineingeheiratet, wo der zukünftige Ehepartner oder die Ehepartnerin zur Gemeinschaft gehört. Und es war klar, ich kann mit diesem Menschen nicht verheiratet sein, wenn ich nicht auch ein Ja dazu sage. Und umgedreht kann man dann feststellen, nach einer gewissen Zeit, wenn ich nicht mehr zur landeskirchlichen Gemeinschaft gehen würde, dann würde ich nicht nur Mitchristen verlieren, sondern würde ich auch meinen gesamten Freundeskreis und meine Verwandtschaft, den würde ich vor den Kopf stoßen, weil die dazugehören. Also, das kann auch so ein Stück so sein wie Klebstoff, der einen hält, obwohl man gerne auch mal was anderes machen könnte. Und wenn das irgendwann das Hauptmotiv wird, die Gewohnheit, dann wird es gefährlich. Ein zweiter Grund. Man kann auch das machen, was man macht, aus einer Angst heraus Gott gegenüber. Auf der Rückfahrt von diesem Kongress in Villingen habe ich mit 2 Gemeinschaftspastoren zusammengesessen, nicht aus unserem Verband. Und wir haben uns über verschiedene unterhalten, dass wir unser Leben Gott anvertraut haben und dass wir erste Schritte im Glauben gegangen sind. Das hatte damit zu tun, dass wir Angst hatten, wenn wir nicht Ja sagen zum Glauben, wenn wir nicht Ja sagen zu Jesus, dann ist Gott nicht mit uns zufrieden und dann wird er am Ende im jüngsten Gericht uns einmal draußen stehen lassen und ablehnen. Und die beiden haben mir versichert, das hat fast 20 Jahre gedauert, bis wir gemerkt haben, im Zentrum bei Jesus steht nicht die Angst, dass Gott nicht mit uns zufrieden sein könnte, sondern im Zentrum steht, dass Gott seine Liebe uns bedingungslos schenkt, und dass wir uns dafür nicht abarbeiten müssen. Aber prüfen Sie bitte mal, prüft bitte mal, könnte es sein, dass auch eine gewisse Angst bei Ihren inneren Beweggründen eine Rolle spielt? Und ein dritten möglichen Grund könnte es sein, dass wir einfach aus Sorge unser Engagement noch verstärken, aus der Sorge heraus in unserer Gesellschaft vergessen immer mehr Menschen, wie wichtig Gott ist. verlieren Gott aus dem Blick, nehmen die Maßstäbe der Bibel nicht mehr ernst. Und damit Gottes Sache, damit Gottes Wahrheit in unserer Gesellschaft nicht verloren geht, müssen wir uns doppelt anstrengen, um Menschen neu zu erreichen, um etwas zu tun. Wir müssen uns dafür einsetzen. Diese drei Dinge haben alle ein relatives Recht, wenn es um die Angst geht. Das ist natürlich eine gefährliche Geschichte. Das hat eigentlich nicht sein relatives Recht. Aber dass man Gott ernst nimmt, diese Seite, die hat schon ihr Recht. Die Frage an euch jetzt in diesem Augenblick ist, wir kommen nachher noch mal genauer drauf zurück, überlegt mal, was ist euer Motiv, was ist euer Grund, warum ihr in diesem Gottesdienst dabei seid und warum ihr euch engagiert, warum ihr Mitglieder in der landeskirchlichen Gemeinschaft seid. Vielleicht gibt es noch andere Motive. Ich kenne einen Bezirk in unserem Verband, die haben ein relativ neues, wunderschönes Gemeinschaftshaus. Und ich habe manchmal das Gefühl, da kann auch eine unterschwellige Motivation sein, dass sie sagen, wir haben jetzt dieses schöne Gemeinschaftshaus hier hingestellt, das darf doch nicht leer stehen, das muss doch mit Menschen gefüllt werden. Da ist auch was Positives dran an dem Motiv, aber wenn es nur darum geht, dass wir volle Räume haben wollen, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Überlegen Sie ruhig, während ich weiterrede, einen Augenblick für sich, was bewegt mich eigentlich, was treibt mich an, warum mache ich das, was ich mache? Ich gehe einen Schritt weiter und nehme uns mit hinein in eine Szene aus dem Neuen Testament. Da geht es zwischen Jesus und den Menschen, die um ihn herum sind, um die gleiche Frage. Genauer gesagt, sind das zu dem Zeitpunkt nur die Jünger noch. Da steht im Johannesevangelium, wenn jemand das nachlesen möchte, Kapitel 6, Vers 66, also dreimal die 6 kann man sich gut merken, ohne sich das aufzuschreiben. Da wird, wie gesagt, eine Szene beschrieben, wo es um die gleiche Frage geht. Da heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Mit aktuellen Worten würde man sagen, um Jesus herum war ein richtiger Hype entstanden. Leute waren fasziniert von ihm, weil er ganz nah an ihren Alltagsfragen dran war, weil sie erlebten, dass hoffnungslos kranke Menschen gesund geworden waren und die sind mit ihm durchs Land gezogen. Vielleicht so ein bisschen wie Schlachtenbummler beim Fußball, die auch auf Sensationen aus waren. Und dann hatte Jesus es auf die Spitze getrieben und er hatte gesagt, ich bin nicht einfach nur ein Wundertäter und ich bin nicht einfach nur ein religiöser Lehrer, der gute Tipps für ein gelingendes Leben geben kann, sondern ich komme von Gott selber. Gott und ich, wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und da haben viele, die vorher von ihm begeistert waren, mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, jetzt geht die religiöse Spinnerei los. Jetzt wird die ganze Bewegung zu einer Sekte. Das wird uns zu gefährlich. Ich kenne das aus der Gemeindearbeit in der Gemeinde, wo ich gewesen bin. Da hat mir mal jemand gesagt, ich möchte gern, das war auf Englisch dann die Geschichte, ich möchte nicht gern für einen Bible-Puncher gehalten werden. Also jemand, der ständig sagt, die Bibel sagt aber und die Bibel sagt dies und die Bibel sagt das. Der war ein erfolgreicher Geschäftsmann und der wollte gern, wenn man so will, kompatibel auch für seine Geschäftspartner bleiben und hatte die Sorge, wenn ich von anderen als religiöser Fanatiker angesehen werde, dann ist das nicht gut für mich und dann ist das nicht gut für mein Geschäft. Also das Ähnliche gibt es in unserer Zeit genauso. Und nun ist es spannend, wie Jesus darauf reagiert, dass Leute sagen, Jesus, jetzt übertreibst du. Bisher haben wir das alles mitgemacht und haben das alles unterstützt. Aber jetzt wirst du uns zu fanatisch. Wie reagiert Jesus? Jesus sagt nicht, bitte bleib doch. Er sagt nicht zu seinen Jüngern, jetzt sind so viele weggelassen, aber jetzt lasst ihr mich doch bitte nicht allein. Nein, das sagt er nicht. Er sagt mit einer ganz großen Souveränität, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Ihr seid frei. Ich zwinge euch nicht, ich beschwatze euch nicht, ich setze euch nicht emotional unter Druck. Ihr seid frei, für euch zu entscheiden und auch wegzugehen. Und in dieser Situation ist Petrus der Erste aus dem Kreis der Jünger, der das in Worte fassen kann, was vermutlich auch den anderen durch den Kopf gegangen ist. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Er sagt, was sollen wir stattdessen machen? Wir haben bei dir so viel Gutes entdeckt, sollen wir nur noch in Familienharmonie machen? Sollen wir nur noch für unser Hobby leben? Es gibt ja schöne Hobbys wie Garten oder wie Bienen züchten oder wie Briefmarken sammeln. Aber wenn das allein alles ist im Leben, davon kann man nicht leben. Das macht ein Herz, das macht eine Seele nicht satt und erfüllt einen nicht. Und für Petrus ist auch klar, allein, dass man Karriere macht und ordentlich Geld verdient, weil man im Beruf erfolgreich ist, das ist es auch nicht. Das macht einen innerlich auch nicht mehr satt. Und deswegen sagt er diesen Satz, Herr, wohin sollten wir gehen? Nach dem, was wir bis jetzt schon bei dir entdeckt haben, wir können einfach nicht mehr zurück. Das, was wir bei dir gefunden haben, das ist so gut, das können wir auf keinen Fall wieder aufgeben. Und dann erklärt er es noch ein bisschen genauer, Petrus, und sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Anders gesagt, was wir bei dir gehört haben, das haben wir noch nirgendwo anders gehört. Und das können wir einfach nicht wieder vergessen. Lass uns noch mal einen Augenblick überlegen, was haben die denn bei Jesus gehört? Die haben bei Jesus gehört, dass im Himmel Freude ist über einen Menschen, der Gott den Rücken gekehrt hat und wieder zu Gott zurückfindet. Dass jeder einzelne Mensch für Gott unendlich wichtig ist. Das haben sie bei Jesus gehört. Und dann haben sie bei Jesus gehört, dass das Leben eines jeden Menschen einen ganz kostbaren Wert hat. Dass Gott in seiner Welt jeden Menschen mit seinen Gabungen, natürlich auch mit seinen Grenzen, gebrauchen kann. Und dann haben sie bei Jesus gehört, dass es nicht nur dieses Leben gibt, sondern dass es ein ewiges Zuhause bei Gott gibt. All das haben sie gehört. Und deswegen sagt er, du hast Worte des ewigen Lebens. Und der Satz geht noch weiter. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das ist ein ganz starkes Wort. Du bist der Heilige Gottes. Das heißt, da wo du bist, da ist etwas von Gottes Wesen auf dieser Erde zu spüren. Da ist sozusagen der Himmel auf der Erde. Ich habe in meiner Bücherwand, die hinter mir steht, ein Buch stehen. Das ist nicht vom Papst, also von dem früheren Papst, von dem deutschen Papst, wo die Bild-Zeitung geschrieben hat, wir sind Papst. Von dem ist, das hat er nicht selber geschrieben, der hat viele andere Bücher selber geschrieben. Dieses Buch ist entstanden aus Interviews, die er mit einem Journalisten geführt hat. Und dieser Journalist hat ihn gefragt und hat gesagt, mein Sohn, der kommt langsam ins Fragealter und sagt, Papa, wie soll ich mir Gott vorstellen? Was würden Sie als Papst diesem Jungen antworten? Und der Papst hat gesagt, Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Und genau um diesen Punkt geht es. Und das ist nicht eine katholische Antwort. Das ist, denke ich, die beste christliche Antwort, die man auf diese Frage geben kann. Das heißt, der Gott, der sich um Milliarden von Menschen kümmern muss, der kennt mich persönlich und der hat ein Interesse daran, dass mein Leben gelingt. Das alles haben sie bei Jesus gehört und deswegen, sagt Petrus, wir können gar nicht anders. Es gibt nichts anderes, was für unser Leben wichtiger ist, als das, was durch dich in unser Leben hineingekommen ist. Und deswegen bleiben wir bei dir. Als drittes und letztes, also als erstes habe ich mit Ihnen zusammen überlegt, welche anderen Gedanken, die uns motivieren auf die Frage, warum machen wir eigentlich, was wir machen, können sich unter unsere ursprünglichen Motivationen gemischt haben. Dann als zweites dieses Beispiel aus dem Neuen Testament. Als drittes und letztes die Frage, was bedeutet das konkret? Einmal für uns selber und dann für andere Menschen. Ich glaube, wir brauchen ab und zu Momente, wo wir neu überlegen und uns nochmal selber befragen, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Ich habe jetzt gesagt, wir brauchen das ab und zu. Und ich hoffe, es sind jetzt eine Menge von euch dabei, die sagen, dieses ab und zu, das ist für mich heute in diesem Gottesdienst, wo ich selber auch nochmal diese Frage an mich ranlasse. Warum mache ich das, was ich mache? Habe ich das Entscheidende noch im Blick? Ich habe einen solchen Moment für mich persönlich mal erlebt. Das ist im Jahre 2017 gewesen, bei unserem Kongress vom Hannoverschen Gemeinschaftsverband in Celle. Da hat der Chor der landskirchlichen Gemeinschaft aus Verden ein Lied gesungen. Das habe ich später dann nochmal im Internet recherchiert, weil ich den Text so in Einzelheiten gar nicht so schnell mitbekommen habe. Wenn ihr das gern nochmal anhören möchtet, das ist verbunden mit einem Künstler, der heißt Zach Williams, also Z-A-C-H und dann Williams wie die Williams-Christbirne. Und das ist eine Aufnahme aus einem Gefängnis in den USA. Ich lese jetzt einige Sätze aus der deutschen Übersetzung von diesem englischen Text. Und da heißt es, wenn du die gleiche alte Straße kilometerlang gelaufen bist, wenn du die gleichen alten Stimmen mit ihren Lügen immer wieder gehört hast, wenn du versucht hast, die gleiche Leere in dir immer wieder zu füllen, es gibt ein besseres Leben. Und damit sind wir ganz dicht bei dem, was da um Jesus herum mit den Jüngern passiert. Wenn es weh tut, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnistüren öffnet. Wenn du dich in Ketten fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Und dann eine Zwischenstrophe, wir haben alle im Dunkel der Nacht nach Licht gesucht. Wir haben uns alle vom gleichen alten Kampf erschöpft gefühlt. Wir haben alle Dinge getan, von denen wir wussten, sie sind einfach nicht richtig. Wenn es doch nur ein besseres Leben gäbe, und dann kommt nochmal, was Jesus für dieses bessere Leben bedeuten kann. Wenn es weh tut, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnisse sprengt. Wenn du dich wie in Ketten fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Und als ich dieses Lied gehört habe, habe ich gedacht, genau das ist es. Genau deswegen mache ich das, was ich mache. Genau deswegen bin ich Christ geworden. Genau deswegen bin ich Pastor geworden. Und genau deswegen habe ich auch eine Verantwortung im Hannoverschen Gemeinschaftsverband übernommen, damit Menschen, die keine Ahnung davon haben, auf den Geschmack kommen und merken, es gibt ein besseres Leben als das Standardleben in unserer Gesellschaft. Und dieses bessere Leben, das findet man bei Jesus. So viel, was bedeutet das konkret für uns selber? Und dann denke ich in so einem Moment immer auch an die Menschen um uns herum. Ich glaube, es ist entsprechend im Blick auf unsere Nachbarn auch eine gute Übung, dass wir mal einen Augenblick neben uns treten und überlegen, das, was wir machen, wie würde das wirken auf unsere Arbeitskollegen, auf unsere nichtchristlichen Freunde, wenn die mitkämen? Also dieser Gottesdienst jetzt heute, wie würde das auf einen Arbeitskollegen von dir wirken, der seit 10 Jahren keine christliche Veranstaltung mehr besucht hat oder vielleicht schon länger? Und dass wir dann weiter fragen, wie können wir unsere Programme so gestalten, wie können wir unsere Räume so gestalten, dass Menschen, die mit diesem Leben mit Jesus nicht vertraut sind, es möglichst leicht haben, einen Zugang zu diesem Leben zu finden und entdecken, es gibt ein besseres Leben. Soweit zu meinem Predigtbeitrag. Ich sage dazu Amen. Wir nehmen das aber gleich mit dem Whiteboard nochmal auf.